Ja, die Kinder sind fröhlich hinausgegangen nach der Nikolausgeschichte heute am 5. Dezember, passt das ja. Am 2. Advent ein Lichtthema. Was hat Nikolaus eigentlich getan, was wir in der Geschichte gehört haben? Nichts anderes, als was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hatte, als er sagte, ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und wir haben ja mit den Kindern das hier anschaulich gemacht, wodurch leuchtet eine Laterne. Sie leuchtet natürlich nicht von sich selbst, sondern dann, wenn das Licht darinnen ist. Und dieses Licht ist Jesus Christus selbst, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und das soll auch der Predigttext sein heute, nur dieser eine Vers für die kurze Predigt zum Familiengottesdienst. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, vom Licht und von der Erleuchtung reden heute viele, vor allem unter Esoterikern, auch beim Yoga ist das ein beliebtes Thema. Ich zitiere mal, was ich im Internet gefunden habe. Da wird gesagt, der Weg der Erleuchtung besteht im Wesentlichen aus konsequenter Gedankenarbeit und regelmäßiger Meditation. Konsequente Gedankenarbeit und regelmäßige Meditation. Dann kommt der Geist zur Ruhe und der Mensch ruht in seiner wahren Natur. Und jetzt könnt ihr mal raten, was die wahre Natur des Menschen ist. Es steht nämlich da in Klammern, Gott. Der Mensch ruht in seiner wahren Natur, nämlich Gott, und das innere Glück erwacht. Ja, liebe Gemeinde, das ist nicht dasselbe Licht, von dem Jesus redet. Das Licht, das uns erleuchtet, das ist nämlich eine Person, Jesus, in dem die Kraft Gottes, das Wesen Gottes und auch das für uns unergründliche Geheimnis der Gottheit, oder wo das für uns greifbar geworden ist. Paulus hat das im Brief an die Kolosser Kapitel 2, Vers 9 so formuliert: In ihm, nämlich in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und er sagt weiter dann zu den Christen in der Stadt Kolosse, ihr habt Anteil an dieser Fülle in ihm, in Jesus. Also ein ganz anderes Konzept, was uns hier begegnet, als in der Esoterik oder im Yoga oder Reiki oder wie immer das auch heißt. Das Licht, von dem Jesus spricht, erarbeiten wir uns nicht selbst durch Gedankenarbeit und Meditation, sondern dieses Licht, das zündet er selbst in uns an. Und nicht wir zünden es an, es begegnet uns in Jesus. Und wir müssen uns aber entscheiden, wie wir uns dazu stellen wollen. Du musst es entscheiden. Wie willst du dich stellen zu dieser Aussage, zu diesem Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt? Wir haben in Johannes 3, in den Versen 19 und 20, eine ernste Aussage, nämlich, dass die Menschen leider die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und darum kommen viele nicht zu Jesus. Jesus sagt dort, wer Böses tut, der hasst das Licht. Er kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, das ist nämlich so. Wenn wir zu Jesus kommen, dann wird sein Licht unser Innerstes erleuchten. Und dann sehen wir die schmutzigen Winkel und wir sehen dann, dass wir ohne Vergebung nicht leben können. Und wer das sieht, der freut sich über Jesus, der uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt, wie Johannes in seinem ersten Brief schreibt. Wir glauben an Jesus, dass er von Gott gesandt wurde, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und wir nehmen sein Heil an und ihn selbst, das Licht. Aber viele Menschen wollen diese, 1500 Watt Glühbirne nicht. Sie wollen lieber sich selbst ein Licht anzünden. Und in diesem Schummerlicht ihrer Teelichter, da sehen sie dann nicht die Spinnweben und an der Wand und die Krümel auf dem Boden und die Risse in der Decke. Das würde sie nämlich auch beunruhigen. Jesus, das wahre Licht von Gott, wollen sie nicht, sondern lieber meditieren, bis ihnen ihr eigenes Licht aufgegangen ist. Und Johannes schreibt, Kapitel 3, Vers 18, das ist Gottes Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und ich möchte zwei Aspekte heute ausführen, nämlich den ersten Aspekt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Da möchte ich mal ein bisschen in die Geschichte schauen und so ein bisschen versuchen, Objektives zu sagen und da anzunähern. Und ich meine, dass es unbestreitbar gesagt werden kann, dass Jesus in einer unvergleichlichen Weise in diese Welt hineingeleuchtet hat. Man müsste ja sonst sagen, also wer eine solche Aussage trifft, der ist ja entweder total bescheuert und muss am besten abgeholt werden, oder aber vielleicht stimmt es. Und die Frage, die ich jetzt hier so ein bisschen verfolgen will, ist die Frage, kann man Indizien dafür finden, dass es stimmt, was Jesus sagt? Das Buch von Markus Spieker, Jesus, finde ich, zeigt das in eindrucksvoller Weise, dass man doch allen Grund hat zu sagen, dieser Jesus hat recht. Seine Jünger, seine Apostel, die es uns aufgeschrieben und bezeugt haben, haben recht. Denn es ist eine historische Tatsache, dass der Einfluss der Botschaft Jesu die Verhältnisse in unserer Welt stärker beeinflusst hat, als und zwar zum Guten beeinflusst hat, als der Einfluss irgendeiner anderen Person. Viele Menschen in der Geschichte haben in dieser Welt herausragend gewirkt, aber der Einfluss der Botschaft Jesu und seines Vorbildes, seines Lebens ist ungleich größer. Und vor allen Dingen kann man ja an allen möglichen historischen Persönlichkeiten irgendetwas finden, und in der Regel geht das sogar recht schnell, was einen irgendwie unangenehm berührt, weil es einfach nicht gut war. Also ich will mal ein Beispiel aus der Bibel nehmen, da gibt es ja andere Vorbilder auch. David zum Beispiel, der große König David. Ein Vorbild durchaus, ein Mann tiefen Glaubens, der uns viele Psalmen hinterlassen hat. Aber wenn wir uns seine Lebensgeschichte anschauen, dann sehen wir, es klebt Blut an seinen Händen. Dann ist da ein Ehebruch, den er dann versucht zu kaschieren mit einem kalkulierten Mord. Und dann ist man doch irgendwie unangenehm berührt und sagt, was ist das denn? Und so ist es mit vielen großen Vorbildern im Glauben. Sie haben alle ihre dunklen Seiten. Aber was eigentlich will man Jesus vorwerfen? Betrachtet man seinen Umgang zum Beispiel mit Frauen, mit Kindern, die überhaupt keine Bedeutung hatten, kein Ansehen, keine Rechte, wie wir das heute kennen? Sein Umgang mit denen, die ausgegrenzt waren, seine Standhaftigkeit bis in den Tod hinein, ohne dass er dabei andere Menschen vor den eigenen Karren gespannt hätte, wie wir das ja gerne machen. Wir sind ja, wenn wir zum Beispiel eine Meinung vertreten wollen, die vielleicht nicht die allgemeine Meinung ist und so, dann sind wir immer froh, wenn wir Leute noch auf unsere Seite ziehen können. Jesus wollte nicht Freunde auf seine Seite ziehen, um nicht alleine zu sein. Er ging seinen Weg bis in den Tod hinein. Er hat niemanden vor seinen Karren gespannt. Und dann noch im Sterben seine Bereitschaft zur Vergebung, selbst für seine Mörder hat er gebetet, das ist alles vorbildlich. Man muss sich einfach, wenn man das Leben Jesu liest, für nichts schämen. Und das ist bei allen anderen Religionsstiftern anders. Und es ist auch bei den großen Männern und Frauen unserer Kirchengeschichte anders. Die haben alle auch ihre Schattenseiten. Und ich finde, Jesus hat seinen Anspruch, das Licht der Welt zu sein, bisher beglaubigt. Ich empfehle das Buch von Markus Spieker. Jesus ist ein dicker Schinken, aber lässt sich gut lesen. Mein Buchtipp für heute. Und wir sehen aber dazu auch noch, dass im Leben vieler Menschen, und das sehen wir heute, Menschen, die zu Jesus gehören und ihm vertrauen, dass er da wirklich Licht ist oder Licht ins Dunkel gebracht hat. Unzählige Menschen können das bezeugen, dass sie durch Jesus eine Erleuchtung gefunden haben, dass sie aus ihren Finsternissen heraus befreit wurden, aus der Gewalt von Ängsten oder aus der Gewalt von Zwängen. Menschen sind in der Macht der Wut und ihres Ärgers, wovon sie innerlich total zerfressen werden. Und wir haben viele Beispiele, wie Jesus göttliche Freude und Gottes Friede in die Herzen hineinbringt, auch in äußerlich schwierigen Umständen. Und das ist der erste Aspekt, den ich darstellen wollte. Es gibt auch allen Grund zu sagen, ja, Jesus ist das Licht der Welt. Aber, jetzt komme ich zu dem zweiten Aspekt, was nützt dir das? Was nützt dir das, wenn Jesus das Licht der Welt ist, wenn dieses Licht nur da draußen leuchtet und nicht in dir? Und da gehe ich jetzt mal und mache hier die Martinslaterne, das Licht aus. Und schon sieht es nämlich finster aus. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen. Und damit sagt Jesus, dass man sich ganz klar zu ihm bekennen muss. Die Jünger waren ja Jesus nachgefolgt, sie waren seine Schüler, sie zogen mit ihm, sie blieben immer in seiner Nähe und sie bekannten sich damit öffentlich zu ihrer Zugehörigkeit zu diesem Lehrer Jesus. Wer mir nachfolgt. Andere Stellen im Neuen Testament sprechen vom Glauben, andere Stellen sprechen davon, Jesus aufzunehmen. Aber immer wird dasselbe gesagt und ein anderer Aspekt besonders betont. Immer geht es letztlich aber darum, dass wir doch herausgefordert sind, nicht auf der Zuschauertribüne irgendwo zu bleiben, sondern uns selbst zu bewegen. Damit dieses Licht, das Jesus selbst ist in Person, nicht außerhalb von uns leuchtet, sondern in uns. Es soll in dir leben, leuchten, in deinem Leben. Und deswegen ist das mein dringender Appell. Sei nicht bei denen, von denen Johannes 3, Vers 20 eben sagt, sie kommen nicht zu dem Licht, damit ihre Werke nicht aufgedeckt werden. Ich weiß nicht, wer du bist. Man schaut den Menschen immer nur vor die Stirn. Ich weiß nicht, was du mitbringst an Lasten, an Vergangenheit, an Zweifeln. An Schuld, an Scham vielleicht auch. Gott kennt dein Herz. Und ich möchte dir sagen, lass ihn trotzdem hinein. Denn er will es ja hell machen durch Jesus. Er will es ja aufräumen, sauber machen. Sei nicht bei denen, über die Jesus sagt, sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sondern sei bei denen, die den Schritt zu Jesus machen. Und über die sagt Jesus Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, wer sich aufmacht, wer zu mir kommt, wer zu mir gehören will, den werde ich nicht wegstoßen. Aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben, dann ist es nötig, den ersten Schritt zu tun und dann den zweiten und dann den dritten und so weiter. Aber immer muss man sich für einen Weg irgendwann einmal aufraffen und sagen, so, jetzt gehe ich los. Und vielleicht hilft dir dabei dieses Gebet, das ich jetzt vorlesen will. Und wenn dir dieses Gebet gefällt, dann kannst du am Ende des Gottesdienstes sagen, ich möchte das haben. Ich habe es hier ein paar Mal ausgedruckt, da kann man es mitnehmen und nochmal darüber nachdenken. Und es vielleicht in einer stillen Minute wirklich als eigenes Herzensgebet Jesus sagen. Lieber Jesus Christus, ich habe bisher fern von dir gelebt, aber jetzt will ich mich dir anvertrauen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist auch für meine Sünden gestorben, weil du mich liebst. Übernimm du die Leitung meines Lebens als mein Hirte. Ich will dir folgen und gehorchen. Sei du das Licht in meinem Leben. Allmächtiger Vater, ich danke dir, dass du mir alle Schuld vergibst. Und mich als dein Kind annimmst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und erleuchte mein Herz und meinen Sinn, damit ich dich und dein Wort verstehe. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mein Gebet erhörst und ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Wenn du dieses oder ein ähnliches Gebet sprechen möchtest, dann kannst du es tun in einem stillen Moment. Du kannst auch nach dem Gottesdienst hier bleiben und dir irgendjemanden suchen aus der Gemeinde, der es mit dir spricht. Es ist sinnvoll, jemanden zu haben, der mit dir betet und dich segnet. Ein solcher Mensch ist nämlich immer auch ein Zeuge. Und wenn es dann im Glauben drunter und drüber geht oder wir in tiefe Zweifel und Selbstzweifel geraten, dann ist es gut, einen Menschen zu haben, der es einem wieder zusagt und bestätigt und sagt, ich habe doch mit dir gebetet, ich habe es doch gehört, ich habe dich gesegnet. Gott steht zu dir und er wird dich nie verlassen. egal wie es auch in dir aussieht oder um dich herum. Das ist wichtig, das ist christliche Seelsorge, die nicht nur von Profis, von Pfarrern und Pastorinnen ausgeht, sondern eben auch von jedem einzelnen Bruder, jeder einzelnen Schwester im Glauben. Ich möchte schließen, nochmal an den Anfang anknüpfen, die Wege der Selbsterleuchtung, die uns vorgestellt werden heutzutage als eine Ersatzreligion oder eine Gegenreligion zum christlichen Glauben, die ja keine Religion ist, sondern eine Beziehung zu diesem lebendigen, auferstandenen Jesus, der das Licht der Welt ist. Alle diese Wege der Selbsterleuchtung sind Selbstbetrug. Sie führen ins Leere. Solange alles gut geht und man nur von Menschen beurteilt wird, da fühlt man sich vielleicht damit wohl. Aber sobald es schwierig wird, sobald die Krisenzeiten kommen, wenn es richtig fett wird, dann steht man auf einmal vor Gott. Ich glaube, dass jede schwere Krise im Leben so ein Moment ist, wo man vor Gott steht und wo sich dann zeigt, was die Selbsterlösung und Gedankenarbeit und Meditation wert sind, nämlich nichts. Und dann stehen wir im Licht Gottes mit unserem verkorksten Leben und mit unserer Schwachheit und auch mit unserem ganzen verdrängten Schmutz. Und dann erkennen wir uns als die Ruinen, die wir nämlich in Wahrheit sind. Und dann haben wir die Möglichkeit umzukehren. Aber es gibt auch einen Moment, da ist es zu spät, da geht es nicht mehr. Wenn wir nämlich am Ende wirklich vor Gott stehen, weil wir gestorben sind, dann ist es zu spät. Und deswegen noch einmal mein Appell, lass dich heute erleuchten durch Jesus Christus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt oder wer mir nachfolgt, der wird nicht in Finsternis sein, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das schenke Gott dir und mir, uns allen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.